Das war die Romanze für Violine und Klavier in Cis-Moll. Gespielt haben Gergana Gergova und Pavlin Netschew und komponiert hat das Stück Hans Sommer. Den kennen heute zugegebenermaßen nur noch wenige zu seiner Zeit. Mitte des 19. Jahrhunderts war Sommer aber durchaus ein sehr angesehener Komponist. Außerdem war Sommer aber auch noch Mathematiker. Der hatte eine Professur für Mathematik am Polytechnikum, also der heutigen Technischen Universität in Braunschweig. Später war er dort sogar Direktor und vor allem seine Forschungen auf dem Gebiet der Optik waren international anerkannt. Und ich vermute mal, da wird er auch das ein oder andere Experiment durchgeführt haben. Das ist jetzt natürlich auch schon wieder 150 Jahre her. In der Zeit hat sich in der Wissenschaft viel getan. Es haben sich aber nicht nur die Erkenntnisse verändert, sondern auch die Wege, wie wir zu diesen kommen, und auch unser Verhältnis zum Experiment hat sich über die Jahrhunderte verändert. Einer, der sich mit der Geschichte des Experiments in der Forschung besonders gut auskennt, ist der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Reinberger, der erst in diesem Jahr ein neues Buch mit dem Titel Spalt und Fuge, eine Phänomenologie des Experiments veröffentlicht hat. Und mit ihm spreche ich jetzt in der SWR2 Matinee zum Thema Experiment. Guten Morgen, Herr Reinberger.
Ja, schönen guten Morgen.
Spalt und Fuge heißt Ihr Buch. Was haben denn Spalt und Fuge mit der Phänomenologie des Experiments zu tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Die soll ja auch gefragt werden, wenn man den Titel dieses Buches sieht. Der Spalt hat auch in unserer Alltagssprache natürlich die Charakteristik, dass er sich irgendwo auftut, dass er aber nicht unbedingt beabsichtigt ist oder nicht gezielt gesetzt, sondern dass sich da eben ein Spalt auftut, wie man auch so schön sagt. Und die Fuge, die hat noch das zusätzliche Charakteristikum. Also ich meine, wir dürfen jetzt einen Augenblick mal nicht an die Fuge in der Musik denken, sondern an die Fuge in der Architektur. Ist eigentlich der Ort, an dem Elemente zusammengefügt werden, aber im Grunde genommen immer so, dass noch so etwas wie eine Narbe bleibt. Also dass man noch sieht, wo die Teile aneinander gestoßen sind. Und das ist eben ganz beabsichtigt mit diesen beiden Begriffen Spalt und Fuge, dass man das sozusagen mitdenken kann, wenn man sich an das Experimentieren macht und versucht zu verstehen, wie experimentelle Prozesse in der wissenschaftlichen Forschung funktionieren.
Ja, wie ist es denn überhaupt mit dem Experiment in der modernen Wissenschaft? Also wenn ich mir einen Wissenschaftler vorstelle, dann sehe ich den in einem weißen Kittel in irgendeiner Art von Labor vor meinem inneren Auge und der probiert irgendwelche Sachen aus. Aber ist es denn so? Welche Rolle spielt denn das Experiment heute in Forschung und Wissenschaft?
Ja, also ohne das Experiment wären alle unsere heutigen modernen Kenntnisse würden nicht existieren. Denn das Experiment ist im Grunde genommen die einzige Zugangsmöglichkeit, um Sachverhalte aufzuspüren, denen man bisher noch nicht auf die Spur gekommen ist und von denen man vielleicht auch gar nicht weiß, dass sie existieren. Wir können sie also auch nicht aus unserer Fantasie ableiten oder aus unserer Imagination. Es bedarf dieser konkreten Vorrichtung des Umgehens mit dem Material, damit die Möglichkeit geschaffen wird, dass es vielleicht Eigenschaften zeigt, von denen man sich überraschen lassen kann.
Also ich kann mir vorstellen, es gibt dann die Art von Experiment, man möchte irgendwas Bestimmtes nachweisen, dem man schon auf der Spur ist. Da hat man dann also schon eine konkrete Fragestellung. Aber ich höre bei Ihnen jetzt auch raus, dass da ganz stark auch drinsteckt, dass man sich beim Experiment auch auf so einen Findungsprozess einlassen muss, also auf Fragen stoßen lassen muss, die man sich vorher vielleicht noch gar nicht stellen konnte.
So ist es. Also ich meine, es sind natürlich diese beiden Elemente beteiligt. Das eine, dass einigermaßen klar ist, worauf man hinaus will. Also man hat ein Ziel vor Augen, aber es fehlen vielleicht die Mittel, um zu dem Ziel zu kommen. Und da steht man dann aber wieder vor der Frage, wie lasse ich mir einfallen, zum Ziel zu kommen, um es mal so zu formulieren. Und die andere Situation ist aber die, die man vielleicht nennen könnte, nicht spezifiziertes Nichtwissen. Also eine Situation, wo wir selber gar nicht genau wissen, was wir nicht wissen. Und das ist in der Regel natürlich die spannendere.
Also da kommt dann auch so ein bisschen der Zufall ins Spiel. Interpretiere ich das richtig?
Ja, der Zufall, also im Sinne einer Kontingenz. Und ich glaube, dass kontingente Ereignisse, in dem Sinne auch Zufallsereignisse, wenn Sie so wollen, obwohl der Begriff des Zufalls ist ja ein sehr schillernder, dass die eine entscheidende Rolle spielen im Forschungsprozess. Da haben Sie völlig recht.
Welche Rolle spielt denn da der Experimentierende? Ich vermute mal, dann braucht man schon bestimmte Eigenschaften, nämlich man muss natürlich gut fokussieren können, dass man dem, was man eigentlich herausfinden will, irgendwie auf der Spur bleibt, aber auch so weit offen bleiben, dass man dem richtigen Zufall Beachtung schenken kann.
Ja, man muss irgendwie so eine Doppelkompetenz entwickeln auf der einen Seite, und das braucht eben auch alles seine Zeit, und deswegen ist so ein Initiationsvorgang in ein Labor, wo man dann die Materialien kennenlernt, mit ihnen umzugehen lernt und alles, was schiefgehen kann, eben auch irgendwie einmal durchgemacht haben muss. Das ist ein ganz wesentlicher Lernprozess. Und erst der kann irgendwie einen dazu dann instand versetzen, auf der einen Seite mehr oder weniger gezielt seine Forschungsinteressen zu verfolgen, auf der anderen Seite aber eben auch so eine Art Aufmerksamkeit für Seitenwege zu bewahren. Ja? Also aus dem Augenwinkel auch noch gucken zu können, nicht einfach nur ganz stur auf einen Punkt hin fokussieren und alles andere ausblenden, sondern eben diese Spuren, wenn sie sich zeigen, nicht gleich als irgendetwas zu Eliminierendes zu verstehen, sondern eben als potenzielle Signale. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die man nur in der Praxis entwickeln kann. Mhm. Die kann man nicht aus Lehrbüchern lernen.
Ja, da komme ich jetzt nochmal zu einer anderen Frage. Heute, wie Sie sagen, spielt die Praxis eine große Rolle. Das Experiment ist ein wesentlicher Bestandteil in wissenschaftlichen Prozessen. Aber war das immer so? Oder seit wann spielt das Experiment eine so große Rolle?
Also in der Entwicklung, sagen wir mal von der frühen Neuzeit, vom 17. Jahrhundert an, hat das Experiment angefangen, eine größere Rolle zu spielen. Also etwa mit Bacon, der ja auch darauf hingewiesen hat, auf diese empirische Seite des Wissens und der Wissensgewinnung. Aber das waren doch über eine ganze Zeit, ich würde sagen, in das frühe 19. Jahrhundert hinein, haben eigentlich noch Ideensysteme dominiert. Und innerhalb dieser Systeme hat man dann sozusagen punktuell Experimente angestellt. Und wenn ich es richtig sehe, hat sich dieses Verhältnis im Laufe des 19. Jahrhunderts entschieden umgekehrt. Also nun ist eigentlich das System, das Experiment selber und die Begriffe, die man verwendet und die Theorien, die zur Anwendung kommen, müssen irgendwie auf dieses experimentelle Arrangement reagieren. Die müssen dort hineinpassen, wenn sie überhaupt etwas bewirken sollen.
Sie haben ja selbst auch ganz viel experimentiert als Molekularbiologe. Ja. Gab es da besondere Experimentiererlebnisse?
Ja, für mich gab es eben auch solche entscheidenden Umschlagspunkte, dass zum Beispiel ziemlich am Anfang meiner Doktorarbeit ein Experiment oder eine Serie von Experimenten einfach Ergebnisse gezeitigt hat, die mit der existierenden Literatur nicht zu vereinbaren waren. Und dann ist natürlich das Erste, woran man denkt, man hat irgendwie einen Fehler gemacht oder es hat sich eine Verunreinigung in eine Substanz hineingemischt und die muss eliminiert werden. Und dann versucht man eben, dieses Signal einzukreisen. Und wenn es aber dann eben einfach hartnäckig bestehen bleibt, dann fängt man an zu überlegen, hoppla, bin ich da nicht vielleicht auf was Neues gestoßen? Und so ergibt sich dann ein Entwicklungsprozess und so wird man auf neue Ideen geführt.
Probieren und studieren gehören eben dann doch zusammen. Der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Reinberger war das in der SWR2-Matinee zum Thema Experimente. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reinberger, und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen noch.
Ja, ich danke Ihnen auch.